Ich denke immer wieder, wir dürfen diese alten Lieder nicht unterschätzen. Taufe Jesu, das ist das traditionelle Thema dieses ersten Sonntages nach Epiphanias. Es geht also um Johannes den Täufer und seine Taufe, die er vollzogen hat. Zunächst an den Menschen allgemein und dann eben speziell an Jesus. Was war eigentlich der Sinn von der Johannes-Taufe? Ich habe mich das schon immer gefragt. So viel ist von vornherein klar, das war ja nicht dieselbe Taufe, die heute Kinder und Erwachsene in der christlichen Kirche empfangen. Auch wenn sich beide Taufen äußerlich gleichen, zumindest wenn man die Erwachsenentaufe vor allen Dingen den Missionskirchen heranzieht, die manchmal genauso in einem Fluss untertauchen. Nein, bei diesen Taufen wird bei uns heute ja besonders deutlich, was es heißt, von Gott in ein neues Sein hineingeschaffen zu werden, ein neuer Mensch zu werden, der nun auf Seiten des Auferstandenen steht. Früher war in der Antike waren die Taufbecken auch ganz bewusst, die christlichen Taufbecken, so gestaltet, dass sie nach Osten ausgerichtet sind. Der Täufling stieg hinein von Westen, wurde untertaucht und kam dann wieder heraus der aufstehenden Sonne entgegen, aufgehenden Sonne entgegen, als ein Kind des Lichtes, ein Kind des Osterlichtes. Aber worum ging es bei Johannes damals, bei dem Täufer in der Wüste? Nicht um Ostern, nicht um die Aufnahme in die Gemeinde Jesu, auch nicht um den Zuspruch des Heiligen Geistes, die Zugehörigkeit zu Gott. Nein, das war es alles nicht, was die Menschen in die Wüste Juda zu den Täufer trieb. Sie gingen dorthin, weil sie Angst hatten. Die waren zutiefst erschüttert damals, weil sie eine Ahnung davon bekommen haben, dass es nicht mehr lange dauern wird mit ihnen und mit dieser Welt. Gott wird kommen und sein Reich aufrichten. Und dieses Reich wird eindeutig und klar sein. Und deshalb kommt er als Richter, wird alles vernichten, was nicht eindeutig und rein ist, was ihm widerspricht. Das Kommen Gottes ist der Tag des Herrn, wie er auch heißt. Schrecklich ist es dann, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es sei denn, man tut rechtzeitig Buße, bereut seine Schuld, fleht um Gnade, dann hat man zumindest eine Chance. Darum ging es damals bei Johannes. Die Menschen wussten, die einfachen jüdischen Reinigungsbäder genügen jetzt nicht mehr. Jene Tauchbecken, in die sie stiegen, bevor sie den Tempel besuchten, bevor sie sich im Gebet an Gott wandten. Im antiken Israel gab es unzählige von solchen Tauchbecken, Mikwen auch genannt, also in den Boden eingelassene Tauchbäder, die der kultischen Reinheit dienten. Ganz ähnlich kennen wir es ja auch heute bei den Moscheen, wo die Menschen sich vor dem Gebet die Füße, die Hände, das Gesicht waschen. Aber damals ahnten die Menschen, wussten sie auch, dass wenn Gott wirklich kommt, um Gericht abzuhalten, dann geht es um mehr als nur um einen religiösen Routineakt. Es braucht jetzt etwas Besonderes. Etwas, das unmissverständlich zum Ausdruck bringt, dass man sich vor dem lebendigen Gott beugt und Buße tut. Sie kennen alle die Geschichte von Jona, wo die Bewohner von Ninive dann auf dessen Gerichtspredigt reagierten, indem sie, wie es dort heißt, in Sack und Asche gingen. Auch das ist ein unmissverständlicher Ausdruck von Buße. Es heißt, ich bin des Todes würdig. Die Asche auf dem Haupt ist ein Zeichen dafür, dass man Gottes Gericht eigentlich verdient hätte. Und ich denke, so ist auch die Taufe des Johannes zu verstehen. Die Menschen gingen zum Jordan, nicht irgendwohin, sondern zu dem Fluss, der symbolträchtig war, der Grenzfluss zwischen dem verheißenen Land und dem ehemaligen Feindesgebiet. Und so wird deutlich, dass es jetzt ums Ganze geht, um eine Grenzerfahrung. Die Menschen gehen ans Äußerste, an die Grenze ihres Lebensraums, und dort ließen sie sich von ihm untertauchen. Nicht um sich dadurch zu erfrischen oder zu säubern, sondern um dadurch symbolisch ihren Untergang zu vollziehen. Die Botschaft heißt: Gott hat allen Grund, mich untergehen zu lassen. Ich hätte es verdient, abzusaufen. Ich bin ein Kind des Todes. Das war die Bußtaufe des Johannes. Eine am Körper abgebildete Gerichtshandlung, so wie das mit Sack und Asche auch geschah. Vergebung konnte Johannes nicht zusprechen. Woher auch? Die Menschen kamen zu ihm, um durch ihren Untergang im Jordan vor Gott ihre Umkehr zum Ausdruck zu bringen. Herr, hab Erbarmen, ich erkenne an, dass du allen Grund hast, mich zu richten. Deshalb will ich mein Leben ändern. Das war das Thema der Johannestaufe. Und umso erstaunlicher ist, was wir jetzt hier lesen in Matthäus Evangelium. In Matthäus 3, Entschuldigung, nicht 13, sondern 3. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte sich und sprach zu ihm: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde. Und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Wenn wir die Bedeutung der Johannestaufe vor Augen haben, wundern wir uns nicht, dass Johannes völlig irritiert ist. Wie kannst du dich taufen lassen? Wie kannst ausgerechnet du jetzt in dieses Wasser steigen? Ich müsste von dir getauft werden. Ich bin genauso unrein wie die anderen, aber du hättest es doch nicht nötig. Du allein, du bist doch nicht dem Tod geweiht. Und Jesus sagt: Lass es zu. So soll es geschehen. Nur auf diese Weise kann Gottes Gerechtigkeit sich so durchsetzen, dass dabei nicht die Vernichtung, sondern das Heil kommt. Merken Sie, was hier geschieht in der Taufe Jesu? Er, der doch von keiner Sünde wusste, ist für uns zur Sünde gemacht. Sagt das mal Paulus, er nahm die Sünde der Welt auf sich. Er zieht gewissermaßen das Büßergewand an. Er reiht sich ein in diese unendlich lange Schlange der Sünder, die den Tod verdient haben, weil er diesen Tod überwinden will. Die Taufe Jesu ist schon ganz am Anfang des Matthäus-Evangeliums eine Vorwegnahme dessen, was dann später am Kreuz noch deutlicher vollzogen wird. 2. Korinther 5 nochmal: Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Da ist es wieder, das Wort Gerechtigkeit. Als von Gott sich verschenkende Gerechtigkeit, zugesprochene Gerechtigkeit. Schon im Prophetenbuch Jesaja finden wir jene geheimnisvolle Prophezeiung von dem Knecht Gottes, der unsere Schuld trug und auf sich lud unsere Schmerzen. An Weihnachten ist Gott Mensch geworden. Und nicht erst am Kreuz, sondern spätestens am Tag der Taufe trat Jesus ganz auf die Seite der Sünder, weil wir durch ihn das Heil erfahren sollten. Und ich bin sicher, dass heute in Rom der Papst Ähnliches gepredigt hat, wenn er die Kinder jetzt tauft. Denn wir können alle nur deshalb über die Taufe die Versöhnung, das ewige Leben zugesprochen bekommen, weil es diesen einen gab, der damals die Sünde und die Schuld der Menschen auf sich nahm, weil er alle Gerechtigkeit erfüllt hat, wie es hier heißt in unserem Bibeltext. Als geschenkte Gerechtigkeit, als von Gott geschenkte Reinheit, indem er sich selbst durch unsere Schuld verunreinigte und unseren Tod für uns starb. Nochmal, Johannes der Täufer hat noch keinen gerettet. Sein Aufruf zur Buße führt nicht zur Rettung. Sie macht nicht gerecht, wie es in biblischer Sprache heißt. Jesus allein ist es, der zum Heil führt und deshalb auch Heiland genannt wird. Nichts gegen die Buße, also die Umkehr. Natürlich sollen wir ein Leben lang selbstkritisch Buße tun, immer wieder umkehren, uns immer wieder neu für ein Leben in Reinheit und Gerechtigkeit entscheiden. So wie ich gerade es auch im Gebet formuliert habe. Aber unser Heil, unsere ewige Gemeinschaft mit Gott hängt davon nicht ab. Die hängt ganz und vollständig an dem, was der eine damals für uns getan hat. Und zwar ein für allemal für uns getan hat. Aber es geht noch weiter. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Es gibt wenige Texte des Neuen Testamentes, die so häufig missverstanden werden wie dieser. Und noch dazu mit einer extrem fatalen Auswirkung. Wieder und wieder kann man in den verschiedensten Auslegungen lesen, bei seiner Taufe hätte Jesus den Geist Gottes empfangen. Zum einen geschah das ja gar nicht im Moment der Taufe, sondern erst danach. Als er getauft war, stieg er heraus aus dem Wasser und dann geschah es. Aber das ist nicht das Entscheidende. Viel gravierender ist das Missverständnis, als hätte Jesus vor diesem Geschehen am Jordan den Geist Gottes noch gar nicht gehabt. Und er wäre erst jetzt mit Gottes Gegenwart, ja mit göttlicher Würde ausgestattet worden. Merken Sie, was das bedeuten würde? Dann wäre Jesus erst hier in der Taufe zu Gottes Sohn geworden. Dann hätte Gott als Stimme vom Himmel in diesem Moment den Menschen Jesus gewissermaßen als seinen Sohn adoptiert. Dann wäre in diesem Moment ein Mensch vergöttlicht worden durch einen Spruch aus dem Himmel. Sie ahnen gar nicht, wie viele Theologen diese Geschichte so auslegen. Ich halte diese Auslegung für schlicht abenteuerlich. Und erlauben Sie mir dazu zwei wichtige theologische Argumente. Man müsste erstens die ganze Vorgeschichte streichen, um zu solch einem Ergebnis zu kommen. Auch im Matthäusevangelium ist die Weihnachtsgeschichte ganz und vollständig davon geprägt, dass hier Gott zur Welt kommt. Hier wird nicht irgendein Mensch geboren, der dann adoptiert wird, sondern Gott selbst legt sich hinein in Maria und dann in die Krippe. Das ist doch der entscheidende Sinn des Bekenntnisses von der Jungfrauengeburt. Dass Jesus nicht ein von Gott adoptierter Mensch, sondern der Mensch gewordene Gott ist. Und das zweite Argument, naja, die Theologen, die genannten, die verweisen dann schnell auf das Markus-Evangelium und sagen, dort gibt es ja die Kindheits-, die Geburtsgeschichten nicht. Aber wenn wir schon auf Markus schauen, dann aber auch richtig, bitteschön. Im Markus-Evangelium beginnt das Evangelium mit dieser Täufergeschichte. Und wie wird der Täufer vorgestellt? Er steht in der Wüste und sagt, bereitet den Weg, dem Herrn den Weg. Bereitet dem Herrn den Weg. Er greift auf eine Prophezeiung aus dem Jesaja-Prophetenbuch, nämlich, dass einst der Herr persönlich kommen wird. Da steht, Jahweh wird kommen, Adonai. Gott selbst wird kommen, bereitet ihm den Weg. Darum geht es. Und dann wird gefragt natürlich, wer denn dieser Herr ist, dem Johannes den Weg bereitet. Es ist Jesus. Er ist es, der nach ihm kommt und der schon vor ihm war, wie es auch heißt. Und dieser wird nicht mit Wasser, sondern mit dem Heiligen Geist taufen. So sagt es der Täufer. Nein, Jesus ist niemand Geringeres als Gott selbst. Er ist eins mit Jahweh, dem Gott Israels, dessen Kommen angekündigt und wurde und der nun gekommen ist. Von einer nachträglichen Adoption des Menschen Jesus kann hier nun wirklich nicht die Rede sein. Stattdessen aber von einer Proklamation. Das ist mein lieber Sohn. Alle sollen es jetzt erfahren, sagt Gott aus dem Himmel. Da wird im Matthäusevangelium am Tag der Taufe Jesu das vorweggenommen, was später auch einige Jünger einmal erfahren durften, nämlich auf dem Berg der Verklärung. Auch dort spricht Gott unmissverständlich aus, wer Jesus ist. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Und wenn wir diese Parallelgeschichte von der Verklärung Jesu im Hinterkopf halten, dann wird auch verständlich, was hier erzählt wird. Da tat sich der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Wenn sich der Himmel auftut, dann ist das keine Wettererscheinung. Dann werden nicht einfach ein paar Wolken beiseite geschoben, sondern hier wird die Grenze zwischen Transzendenz und Immanenz überwunden. Da wird die unsichtbare Wirklichkeit Gottes für einen Moment offenbart. Und zwar in diesem einen. Das ist die Aussage. Es ist wie bei der Himmelsleiter in 1. Mose, im Traum von Jakob an jenem Ort, den er Bethel nennt. Und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen darauf herab und hernieder. Herauf und hernieder. Auch dort ging es nicht um ein Naturphänomen, sondern bildhaft um die eigentlich völlig unzugängliche und unsichtbare Wirklichkeit Gottes, die jetzt für einen Moment klar erkennbar ist. Genauso wie oben auf dem Berg der Verklärung. Und dann, ich finde das geradezu aufregend, ein drittes Mal im Matthäusevangelium, nicht auf einem Berg, sondern auf einem Hügel. Und diesmal tat sich nicht der Himmel auf, sondern er verdunkelte sich. Eine kosmische Nacht trat ein. Die Erde geriet ins Wanken, heißt es dort bei Matthäus. Es ist der Moment des Todes Jesu auf dem Hügel von Golgatha. Und dort steht die dritte Proklamation. Diesmal nicht als Stimme aus dem Himmel, sondern als Stimme eines römischen Centurios. Dieser Mensch ist niemand Geringeres als Gottes Sohn gewesen, stammelt er staunend unter dem Kreuz. Merken Sie, wie auch jene Proklamation mit unserem Tauftext zusammenhängt? Jesus wird ausgerechnet dort als Sohn Gottes offenbart, wo er den Tod auf sich nimmt. Unseren Tod, um uns zu retten. Zunächst nimmt er den symbolischen Tod auf sich durch das Untertauchen im Jordan. Und dann ganz real am Kreuz. Aber genau da soll Jesus als Gottes Sohn erkannt werden. Genau dort erfüllt sich der eigentliche Auftrag seiner Menschwerdung. Dass er für uns stirbt. Was für ein Geheimnis. Und dann sage ich noch etwas zu der Gestalt einer Taube. Wahrscheinlich sollten wir am besten genauso wenig an einen realen Vogel denken, wie vorhin an ein reales Naturphänomen. Tauben galten ja damals in biblischer Zeit als besonders reine Tiere. Sie spielten eine Rolle im Tempel. Jesus konnte mal sagen, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Offensichtlich standen sich Schlange und Taube gegenüber, als die Schlange als Symboltier des klugen und zugleich gefährlichen Widersachers und die Taube als Symbol der Reinheit. Aber darauf kommt es gar nicht so an. Entscheidend ist, dass Jesus hier nicht den Geist verliehen bekommt, sondern dieser Geist Gottes, der von Anfang an, ja schon vom Beginn der Schöpfung zum Sohn gehörte. Dieser Geist wurde nun sichtbar, so wie Gott für einen Moment hörbar wurde. Ob im wörtlichen Sinn optisch sichtbar bzw. akustisch hörbar, das wissen wir nicht. Entscheidend ist die Aussage, dieser ist Gott selbst, der Geistträger. Und dann auch der von Johannes angekündigte Geisttäufer. Also nicht der Geistempfänger, sondern der Geistträger. Nicht der Adoptierte, sondern der ewige Gottessohn. Ich gebe zu, ich habe Ihnen heute einiges an Fundamentaltheologie zugemutet. Ich möchte deshalb schließen mit einer persönlichen, erneut ökumenischen Geschichte, so wie der Anfang des Gottesdienstes sehr ökumenisch war. Früher, als Israel noch keinen Friedensschluss mit Jordanien hatte, wurde der Grenzfluss natürlich, der Jordan, noch sehr viel stärker bewacht als heute. Der Ort, an dem Johannes der Täufer einst gewirkt hat, konnte nur einmal im Jahr besucht werden, am traditionellen Gedenktag der Taufe Jesu, also heute. Genau heute, vor 30 Jahren, war ich vor Ort dabei. In einer militärisch bewachten Kolonne fuhren die Busse aus Jerusalem zum Jordanufer in die Wüste. Wir mussten mehrere Tore eines Grenzzaunes durchfahren und dort am Fluss feierten wir einen griechisch-orthodoxen Gottesdienst. Auf jordanischer Seite stand ein verlassenes Kloster und vor uns war der schmale Fluss der Jordan und jede Menge Schilf. Äußerlich war das alles andere als spektakulär. Mal abgesehen von der weißen Taube, die der alte orthodoxe Priester plötzlich unter seinem schwarzen Mantel damals hervorholte und losfliegen ließ. Es war ein ziemlich schlichter Gottesdienst, vor allem im Vergleich zu den prachtvollen, goldglänzenden Kirchen, die orthodoxen Christen ja sonst gewöhnt sind. Und trotzdem hat mich diese Stunde am Jordan ganz tief berührt. Denn ich fühlte eine vorher nicht gekannte Verbundenheit mit diesen eigentlich so fremdartigen Menschen rechts und links neben mir. Und ich sagte mir, was ist das für ein Vorrecht, verbunden zu sein über denselben Herrn? Er hat damals denselben Weg genommen wie wir. Und genauso wie seine Füße dabei staubig wurden, als er auf dem trockenen Sandweg ging, genauso hat er den Schmutz und Dreck der ganzen Menschheit auf sich genommen. Und er ist hier in den Jordan gestiegen, hat sich von Johannes taufen lassen, weil er die Sünde der Menschheit auf sich genommen hat. Und auf ihn sind auch wir getauft worden, die Orthodoxen, die jetzt gerade wieder an derselben Stelle am Jordan stehen. Der Papst in der Sixtinischen Kapelle und auch wir in der Gomeringer Kirche. Es gibt nur einen Herrn und eine Taufe, weil er unser gemeinsamer Herr und Heiland ist. Amen.